Der Film soll verstören, der Film soll einen Pfeil tief ins Fleisch schießen, so will ich. Also ja, das ist schon das Aufregende am Kino ist, dass es so in einen rein kann und dass es wirklich etwas öffnen kann und etwas zerbrechen kann und so unmittelbar ist irgendwie, finde ich. Ja.
Du warst jetzt viel unterwegs, du bist jetzt wieder in deiner Berliner Wohnung. Du hast heute noch eine Vorstellung. Was zeigst du heute? Was kann man sich heute von dir ansehen?
Heute wird der Film Leibniz, Bildnis eines verschollenen, Bildnis, Porträt eines verschollenen Bildes, also verrückt, na, wie man, dann sagt man so einen Titel, dann kommt was Falsches raus. Also der Leibniz wird gezeigt von dem Edgar Reitz. Der hatte auf der Berlinale Premiere und jetzt fängt der gerade an, quasi bald ist Kinostart, am 18. September, wenn mich nicht alles täuscht, geht's in München los. Und da haben
Okay.
wir jetzt in der niedersächsischen Landesvertretung haben wir so eine mit geladenen Gästen, eine Vorstellung mit einem Publikumsgespräch auch, ja, wo man danach auch noch mit dem Publikum richtig ins Gespräch kommt über den Film. Der Edgar Selge ist leider krank, der wäre eigentlich auch da gewesen heute Abend. Die Antonia Bill kommt dann dazu. Die hat auch mitgespielt, die war auch schon in der Heimat dabei, seinem letzten Film. Ja, das findet heute Abend statt in Berlin.
Das ist ja spannend, weil, glaube ich, Leibniz kommt ja in Österreich erst zur Biennale dann, oder? Bin ich da richtig informiert?
Richtig. Ja, das ist richtig. Genau, da hat die Eva mir schon geschrieben. Da freue ich mich auch sehr, weil ich die Biennale wahnsinnig mag und Wien unglaublich liebe und ja, immer wahnsinnig gern nach Wien komme, wann immer ich kann. Freue ich mich. Ich war da ja viele Jahre. Ich war nirgendwo so lang wie in Wien. So kommt es mir vor, mein Burgtheater. Und das hat mir unglaublich gefallen und ich habe eine große Sehnsucht nach Wien. Ja.
Weil das ist ja auch spannend, weil bei uns, also ich sage jetzt mal bei uns in Österreich, in Wien,
Bei
startet jetzt ja im September, also gleich, glaube ich, nächste Woche schon, Zweitland, ein anderer Film
Ja,
von dir.
sein anderer,
Und
ja.
wie ist das für dich als Schauspielerin, als Kreative? Das sind ja Projekte Leibniz, Zweitland, die du ja bereits abgeschlossen hast. Da hast du ja quasi deine Arbeit schon erledigt. Trotzdem starten die jetzt. Wie ist das, wenn du auf der einen Seite quasi schon in neuen Projekten drinnen bist, auf der anderen Seite aber so Filme erst jetzt dann so richtig losgehen? Wie gehst du da quasi damit um?
Ja, dann passiert sowas zum Beispiel. Also ich komme dann manchmal durcheinander, weil ich bin jemand, der sehr im Moment, glaube ich, ist und ich gehe immer ganz verloren in meinen Projekten. Jetzt komme ich auch gerade von einem unglaublich aufregenden Dreh mit einer Regisseurin, die heißt Anne Uhren. Sie hat einen Film gedreht vor ein paar Jahren, der hieß Piaf. Der wurde auch mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet, aber sie kommt eigentlich aus der Kunst und hat ihren ersten Film auch selber finanziert und das war ein internationales Team und das war was ganz anderes, als was ich je gemacht habe. Und da komme ich gerade so raus und jetzt kommen diese Premieren von den Projekten von schon vor 2 Jahren oder von einem Jahr, also Zweitland ist schon länger her, Leibniz war jetzt vor einem Jahr, dass wir gedreht haben. Aber ja, ich muss dann wie so zurückspringen in so andere Seen oder so. Und dann komme ich manchmal durcheinander mit den Titeln oder auch mit den Namen. Aber im Herzen weiß ich schon, wo ich bin. Also ich kann mich dann, wie sagt man, im Gefühl sehr verbinden. Ich muss nur einmal kurz wieder eintauchen und vielleicht so die richtigen Worte wiederfinden. Aber man hat die Sachen ja erlebt. Und was mir irgendwie gerade so auffällt, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Das sind ja beides Projekte, in denen ich nicht meine eigene Sprache eigentlich spreche. Das ist mir noch gar nicht, das ist mir im Moment erst klar geworden. Das ist ja aufregend. Also das eine, die Arzt hier von der Meer in Leibniz, die hat eine, da habe ich meinen niederländischen Dialekt, habe ich da trainiert, über sehr viele Wochen mit einer niederländischen Malerin. Und für das Zweitland ging es ums Tirolerisch. Da habe ich mit der Gerti Drassel ganz viel geübt. Und ich selber komme aus Schwaben, also hab alemannische Eltern. So dadurch kann ich mich tatsächlich dem tirolerischen Gefühl annähern. Und ja, ich mag die Sprache so unglaublich gerne und habe immer ein großes Bedürfnis, jeder meiner Figuren eine andere Stimme und auch eine ganz eigene Art zu sprechen zu geben. Und dann kamen diese Projekte so zu mir geflogen, dachte ich irgendwie auch. Und vielleicht ist das auch peinlich oder so. Ich weiß gar nicht, wie gut ich das mache. Jetzt werde ich gerade ganz aufgeregt. Also mit dem Tirolerisch, ja, mit dem Tirolerisch, das ist natürlich ein Wagnis, dass man mir überhaupt, ja, dass man das überhaupt so macht und nicht jemand nimmt, der wirklich daherkommt, ne? Weil natürlich hört ihr das. Also das bilde ich mir gar nicht ein, dass jemand, der jetzt irgendwie sogar aus Österreich oder dass einem das vielleicht sogar auch aufstößt, kann ich mir vorstellen. Aber mal sehen. Erstmal dachte ich, es ist mutig, das auszuprobieren.
Also ich fand's
Ja.
ich fand's jetzt bei Zweitland wahnsinnig authentisch. Also sofern
Wirklich.
ich das beurteilen kann
Ja.
als gebürtiger Kärntner, der schon sehr lange in Wien lebt, also mittlerweile
Ah
länger
ja.
in Wien lebt als in Kärnten, aber jetzt auch
Ja.
nicht so den Bezug zur Tiroler Sprache hat. Aber
Ja,
ich
verstehe.
fand das grandios, wie du da in
Ach,
diese Rolle
schön.
geschlüpft bist. Also du
Ja.
genießt das wirklich auch, diese dir eine, ich sage jetzt mal, neue, andere Sprache anzueignen, dich da auch irgendwie
Ja.
herauszufordern damit?
Ja, sehr. Also ich bin immer sehr überrascht, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel, dass Kollegen oder so, dass das immer so ein Ton ist oder so. Vielleicht dann ein sehr natürlicher Ton und vielleicht ein sehr alltäglicher. Aber ich habe total das Bedürfnis in meiner Arbeit, oder das passiert einfach automatisch. Also auch jetzt diese Rolle, die ich gespielt habe, ihr Name war Ingeborg und das ist eine Handchirurgin und ja, also schon allein mit der Fantasie bekommen die Rollen immer eine Stimme, habe ich das Gefühl. Auch wenn man jetzt gar nicht an der Sprache so arbeitet wie mit einem Tirolerisch oder wirklich einem holländischen Einschlag. Für mich öffnet das Fantasie und die Stimme und die Sprache sind für mich ursächlich verbunden mit den Stoffen. Das kommt vielleicht schon auch vom Theater oder meine Schwester ist Opernsängerin. Für mich, ja, ist wie, ich mache ganz viel über Musikalität, glaube ich. Oder ganz viel über das Hören, über wie was klingt. Das öffnet für mich einen riesigen Innenraum von einer Figur, aber auch einer Geschichte. Also auch irgendwie jede Geschichte klingt anders. Und dieses Symposium, sich aufzubauen und da seine eigene Stimme zu finden, auch mit den anderen zusammen. Also ich kann das auch nicht ganz alleine. Bei Leibniz war das zum Beispiel so, ich habe ganz lange diesen Dialekt oder diesen Einschlag geübt, aber habe auch versucht, meine ganz eigene Stimme zu finden und das gar nicht nachzumachen, sondern diese Art hier einfach ihren Song zu finden, wo der ist, wie die spricht. Und über diese zu, und dann war ich aber alleine und dann habe ich das alleine mal ausprobiert und aber die wirkliche Figur oder die wirkliche Stimme, die kommt immer erst auf die Welt, wenn dann die anderen auch sprechen. Also das geht gar nicht ganz allein, sondern man kann das so anhäufen, man kann sich anfüttern, man kann ganz viel sammeln, wie so ein Sammler an Erfahrungen, an Ideen. Und dann, wenn die anderen kommen, dann passiert eh nochmal was ganz Neues. Aber man hat eben das Gepäck voll. So würde ich das irgendwie sehen. Aber ja, mir gefällt das mit der Stimme, mit der Sprache. Und ja, Heiner Müller oder so, ne? Wenn man dann Heiner Müller spielt zum Beispiel, habe ich die Erfahrung gemacht, bei Philoktet war das. Das ist so eine gewaltige Sprache, die so eine Kraft hat, dass wenn man sich dieser Sprache wirklich hingibt, dann nimmt die einen am Kragen und man weiß nicht mehr genau, wer Pferd ist und wer Reiter. Das ist wirklich extrem und das ist auch ein Kontrollverlust oder so. Also ich glaube, auch wenn man eine andere Stimme in sich reinlässt und eine andere Sprache, das passiert auch bei Englisch oder Französisch, dann wird man automatisch ein anderer und man kann das nicht mehr ganz so kontrollieren und das genieße ich aber sehr. Also diese Begegnung. Ja.
Ich glaub, du hast jetzt schon meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen,
Der
weil,
Monolog.
na, weil, Weil ich mir jetzt, also bei dir beim Zuhören mir gedacht habe, okay, wahrscheinlich fällt dir dann auch einfach leichter, wenn du auch quasi deine, wenn du jetzt nicht quasi in deiner normalen, in deiner alltäglichen Stimme bleibst, sondern da wechselst, leichter in die Rolle zu finden und auch in dieser Rolle zu bleiben.
Ja. Ja, also ich habe tatsächlich Fragen. Mich würde das mal interessieren bei Kollegen. Also ich glaube, ich bin schon jemand, ich bin eigentlich auf der Suche nach was ganz Persönlichem. Also nach was ganz Intimem, nach was ganz Ehrlichem, ohne jetzt moralisch zu sein, aber nach etwas, wo man sich tatsächlich öffnet und in so eine Ungewissheit geht. Aber gleichzeitig irritiert es mich, wenn dieses Persönliche nur ich bin. Also wenn man denkt, dass das persönliches Spiel immer bedeutet oder Intimität, dass man ganz bei sich ist. Und das habe ich irgendwann gelernt, dass das für mich zumindest gar nicht stimmt. Wenn ich kann das ganz gut beschreiben anhand dessen, wie ich gelernt habe, wie man loslassen kann und weinen. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat bei einem Thalheimer Abend, die Wildente war das, glaube ich, und das war so ein Thalheimer Abend, da war alles voll mit Blut und alle haben geschrien und es war unglaublich kaltes Licht und es war so Theater, hartes Theater und so und alle nackt. Und dann kam, wie hieß sie, Enrique? Henny, ich weiß gerade nicht mal ihren zweiten Namen. Die war damals noch an der Ernst Busch und war bei dieser Inszenierung dabei. Und dann kam sie raus und hatte einen Monolog. Und dann kam die kleine Henny auf die Bühne und hat einen Monolog gesprochen und hat ganz, ganz zart und hat aufgemacht und hat angefangen zu weinen. Und ich war damals noch in der Ernst Busch und habe so ein bisschen gekämpft mit dem, wie öffnet man sich eigentlich, wie macht man das, wenn der Druck zu hoch ist und so. Und dann habe ich sie gefragt, wie machst du das? Wie kannst du so, also weil du kriegst ja nichts, da sind ja keine anderen, oder da ist ja nichts bereitet, da ist keine Musik und das ist so eine harte Inszenierung. Wie kannst du so weich sein und deiner Figur so viel Offenheit geben? Und dann hat sie gesagt, mir tut die Figur so leid. Ach, das ist ja was Interessantes, was du da sagst. Und ich habe da über so lange nachgedacht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass wenn ich im Kino bin oder wenn ich anderen zuschaue und mich ganz vergesse und der Geschichte zuhöre und bei dem anderen bin, dann kommt ja alles von ganz alleine. Also wir alle, wenn wir zuhören und wenn wir dem anderen das geben, dann haben wir ja alles zur Verfügung an Emotionalität. Und das kann man mit seinen Figuren auch machen. Und dann ist man eben nicht ganz bei sich, sondern ist man eigentlich ganz bei der Figur. Und dann kommt man weg von dem nur ich. Und dann ist bei mir auch der Druck weniger. Dann muss ich vielleicht auch gar nicht an meine gestorbene Großmutter denken und irgendwie mir einen abzwingen, da jetzt irgendwie eine Emotion zu kriegen. Sondern ich finde es hochinteressant, bei der Geschichte zu sein. Und zu schauen, was da eigentlich ist, wenn man sich dem zur Verfügung stellt. Und da gehört natürlich die Stimme ganz dazu auch. Also, oder die Sprache so einer Figur.
Das heißt, du versuchst wirklich in dieser Figur, in der Rolle aufzugehen.
Ja, und mich der Geschichte hier zu geben. Also ich bin manchmal böse auf mich, wenn ich, oder bin dann unzufrieden, wenn ich gemerkt habe, ich war zu sehr mit mir beschäftigt. Also wenn ich merke, ich war dann zum Beispiel verstimmt, weil ich jetzt das nicht so gut hingekriegt habe, wie ich das wollte oder so. Oder dann hatte ich sowas im Kopf, an der Stelle muss das genau so sein. Und dann habe ich das geübt zu Hause und dann klappt das nicht genau so. Und dann bin ich aber nicht sauer, dann bin ich mit mir unzufrieden, weil ich bin fest davon überzeugt, dass man sich in solchen Momenten eigentlich mit seinem Willen selber im Wege steht. Und man im Grunde genommen wieder zur Geschichte muss. Also man muss wieder zu den Figuren, man muss zur Geschichte zurück und dann kommt schon das, was da richtig ist. Also man muss auch vertrauen. Wenn die Geschichten stark genug sind und die Figuren, dann nehmen die einen an der Hand. So.
Ja. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist das ja auch, wenn du gemeint hast, okay, das ist natürlich so der erste Gedanke, okay, man denkt irgendwie an ein eigenes, an ein trauriges Ereignis, das einem selber irgendwie erlebt hat. Man denkt an verstorbene Menschen und löst damit Emotionen aus. Aber das würde dann jetzt wieder sofort irgendwie zurückwerfen auf die eigene Person, oder? Verstehe ich dich da richtig?
Ich glaube, man hat sich immer eh im Gepäck. Also ich arbeite natürlich ausschließlich und eigentlich natürlich arbeite ich mit all dem, was so in mir drin ist. Oder man ist eigentlich ein Räuber seiner eigenen Erfahrungen oder natürlich auch Verletzungen. Ich musste in meinem Leben, oder musste, wollte, aber ich habe unglaublich viele sehr, sehr, sehr harte Rollen gespielt am Theater. Also Orest, Antigone, Penthesilea, das sind alles so heftige Rollen. Und natürlich muss man da bereit sein, sich auszuräubern. Bei Philoktet hatte ich irgendwann einen entzündeten Fuß. Ich kriege immer so Sachen, die die Figuren haben. Das ist wirklich ganz eigenartig. Und was da mit einem passiert, so der Körper macht dann so Sachen. Ich kriege immer irgendwas, was die Figur hat. Und das bin natürlich total ich. Und da passieren auch manchmal Sachen, dass alte Sachen wieder hochkommen oder dass man wirklich, das hat man nicht alles so gut im Griff. Aber was ich immer schon komisch fand und irgendwie nicht möchte, ist, dass wenn ich zum Beispiel spiele, als Penthesilea oder so, ich esse den Achill auf und fresse ihn bei lebendigem Leibe oder so, dann zu sagen, so, jetzt will ich da gerne weinen in der Szene und jetzt an der Stelle, wenn ich sein Herz in meinen Händen habe und beiße in dieses von der Requisite fantastisch angefertigte falsche Herz hinein, dann möchte ich irgendwie an der Stelle nicht mich manipulieren müssen und aus der Situation raus und dann und da was wie so erzwingen, sondern ich glaube ganz fest an die Kraft dieser Geschichte und dass, wenn ich wirklich das spiele in dem Moment, dann komme ich da auch an. Also ich glaube an die Kraft dieser Szene und ich, klar, manchmal schummelt man oder irgendwie denkt kurz an, oder versucht irgendwie zu pressen, aber eigentlich genieße ich das einfach nicht. Ich habe mich und alle meine Erinnerungen dabei und die schenke ich dann dieser Geschichte und die soll damit machen, was sie will. Also, ja.
Was braucht denn so eine Rolle zwischen Theater, zwischen Film, zwischen Kino für dich, dass du beim Lesen vielleicht schon oder bei der ersten Idee schon denkst, okay, da will ich dabei sein, da will ich mitmachen, da will ich eintauchen?
Ja. Ich glaube, was mich am allermeisten reizt an Figuren, ist, wenn sie, vielleicht sogar, wenn ich sie nicht ganz verstehe. Oder wenn ich das Gefühl habe, sie geben etwas nicht preis. Und ich kann etwas nicht haben von ihnen. Ja, sicherlich immer bei mir. Das interessiert mich immer, wenn eine Figur. Aber ja, das klingt dann immer gleich so platt. Aber natürlich möchte man Figuren haben, die sehr ambivalent sind und die man vielleicht auch nicht sofort mag. Ja, und mich interessieren im Moment wirklich auch Figuren, die abstoßend sind oder zu denen man selber vielleicht erstmal einen Weg finden muss. Ja, und dann geht es schon auch ganz viel darum, ob eine Geschichte einen, ob man den Klang hört. Eigentlich weiß man das relativ schnell. Man fängt an zu lesen und bei mir entsteht dann, ganz oft bleib ich draußen, also dann schaue ich so auf das drauf und denke so, ja, das ist vielleicht eine gute Idee oder da hat jemand große Ambitionen oder das will viel, aber man merkt, wenn man anfängt zu lesen, man hört nicht auf zu lesen, man taucht so ein, man ist wie in so einem runden Ballon auf einmal mit der Geschichte. Und dann, ja, dann ist das eher so ein Geruch, der einen anzieht. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Und dann ist es auch noch ganz wichtig, dass man mit den Kollegen spricht, dass man mit dem Regisseur oder der Regisseurin, dass man da in ein Gespräch gerät, was einen interessiert. Man muss noch gar nichts wissen, glaube ich. Man muss nur merken, was man will. Dass irgendwas losgeht in einem, dass man so, das ist, dass man was rausfinden will. Ja.
Aber das ist total spannend, was du sagst, weil in Zweitland, da spielst du ja Anna und das spielt ja 1961 in Südtirol und
Ja.
die lebt dort ja eigentlich eine Lehrerin, die aber gerade nicht unterrichtet und das spielt ja inmitten von Gewalt, von Repression zwischen traditionellen Rollenbildern damals natürlich. Und trotzdem hat aber diese Frau diese Rolle sowas, ja, fast was Mystisches quasi um sich herum, weil sie ist einfach irgendwie anders. Sie passt eigentlich gar nicht in diese pittoreske Landschaft dort rein,
Ja.
hat total ihren eigenen Kopf. Und als Zuseher war ich mir gar nicht sicher, okay, woher nimmt sie das eigentlich? Und das weiß man eigentlich so den ganzen Film durch nicht und das macht es aber auch so besonders und das macht es auch so interessant, irgendwie diese Rolle.
Ja, das fand ich auch. Also die Rolle und das Das ist aber, glaube ich, sehr gut für den Film. Also der Film hat so viel erzählt über alle. Das war ein wirklich großes Buch. Und der Michael musste das auch kürzen und da sehr dran arbeiten, weil, ja, weil es einfach in dieser Zeit gerade nicht so viel Geld für Filme gibt. Und wir wollten das unbedingt machen und er hat so viele Kompromisse gemacht. Also wirklich ein toller. Also ich war so stolz auf ihn, dass man das, also es ist so ein Herzensprojekt von ihm. Und das spürt man auch. Er hat jeder Figur so viel Aufmerksamkeit und Genauigkeit geschenkt. Bis das Kind auch. Mein Gott, das. Und er hat das jetzt am Ende sehr zugeschnitten. Das ist aber gut auf die Brüder. Also das musste, glaube ich, ein bisschen auch, ja, da musste ein bisschen dramaturgisch geschaut werden, dass man nicht. Also dadurch ist von der Anna jetzt etwas übrig, was aber so ungefähr die Hälfte von dem ist, was wir gefilmt haben. Das ist mir jetzt, das ist was Neues für mich. Das hatte ich noch nicht. Und dann war ich ein bisschen, das ist ganz klar, als Schauspieler ist man erstmal so, denkt man so, oh, erzählt sich das jetzt noch? Und dann war ich unsicher. Und dann haben aber alle Menschen, die den gesehen haben, ganz schön über diese Anna geredet. Und dann dachte ich, ja, man kriegt das trotzdem noch mit. Also es gab dann am Anfang, es gab noch, wie die wegfährt mit dem Jungen wirklich mit dem Bus, dann nach Bozen zurück. Oder es gab noch mehr Szenen in der Schule, wo man richtig sie auch beim Lehren sieht. Oder es gab noch mit der, ich glaube, Lucia heißt sie, ne? Die andere Lehrerin. Da gab es noch so Szenen, wo sie mehr eine Freundschaft mit dieser Italienerin beginnt. Also ihr Ansatz, dass man über die Sprache, also die Anna ist ja da auch mir ganz nah. Die Anna sagt auch, wir müssen sprechen und wir müssen die andere Sprache zu uns nehmen und wir müssen die Sprache des anderen sprechen. Und über dieses gemeinsame, über das gemeinsame Sprechen werden wir eine gemeinsame Geschichte erzählen. Und langsam werden wir mit der Sprache zueinander finden. Und sie möchte unbedingt wieder zweisprachig sozusagen unterrichten und mit den Kindern, dass sich die Kinder miteinander verbinden, dass sie sich austauschen können. Und da hat sie einen großen Glauben. Und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein wichtiger Gedanke, den sie da hat. Und ja,
Ich wollte gerade
woher sie
sagen,
das nimmt, ja.
das ist ja ein Thema, das ist ja aktuell wie nie auch,
Es ist
natürlich.
aktuell wie nie, ja, im Moment. Ja, und das ist natürlich auch ein Beispiel von quasi einer gelungenen, oder man sagt so einer Aussöhnung. Heute gibt es da keinen Krieg mehr, ne? Und also diese zwei Sprachen können miteinander existieren. Die Menschen haben zu einem Zusammenleben gefunden. Ja, und man hat irgendwie einen Abschluss gefunden dieser Geschichte, die dann doch auch so viel Leid gekostet hat und auch Menschenleben.
Aber das ist interessant, was du gesagt hast, dass das Buch ja grundsätzlich quasi diese Geschichte von Anna noch weitererzählt hätte, aber dann
Ja.
quasi auf dieses Brüderpaar zugeschnitten wurde mehr. Aber man will natürlich zum Schluss, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber man will natürlich auch irgendwie wissen, wie geht's weiter mit Anna, wie,
Wie geht's
also,
da an?
aber
Ja.
auf der anderen Seite hat man auch so ein Vertrauen irgendwie in diese Figur, dass man schon
Ah
denkt,
ja.
okay, die macht das schon. Also da muss man
Ja.
das, vielleicht muss man es gar nicht weiter erzählen, weil die geht schon ihren Weg und die macht das schon in Bozen dann und die wird wieder Lehrerin und versucht quasi der nächsten Generation quasi was weiterzugeben, was sie gelernt hat.
Ja.
Und da macht man sich eigentlich als Zuseher gar keine Sorgen, dass das für sie irgendwie nicht gut ausgehen könnte.
Ah, das ist schön. Ja, das ist schön. Manchmal weiß man das selber gar nicht so genau. Also ich habe jetzt geschaut, aber ich schaue ihn mir jetzt auch im Kino zum ersten Mal eben im Votivkino dann an. Wenn ich gedreht habe in Luxemburg, konnte ich in München nicht dabei sein. Da hatte ich noch gedacht, vielleicht schaffe ich das, aber dann hätte ich mit einem Nachtzug zurück zum Dreh gemusst und das war so eine Herausforderung, diese Rolle da, das ging nicht. Da habe ich gemerkt, das kann ich jetzt einfach gerade nicht leisten. Und deswegen habe ich ihn auf großer Leinwand noch gar nicht gesehen. Also ich bin ganz aufgeregt auch. Das wird
Aber das
bestimmt
heißt,
schön dann.
du machst das
Ja.
schon. Also du schaust dir deine Filme dann schon an und gibst dich
Ja.
dem hin.
Ich schaue sie mir aber vorher einmal alleine an. Also ich muss es einmal sehen. Das war bei Leibniz irgendwie kompliziert. Das war lustig. Da irgendwie wollte der Verleih den Link nicht rausrücken. Und dann ging es irgendwie darum, ob man dann in der Berlinale das zum ersten Mal schaut. Und dann, wie gesagt, das kann ich nicht, das geht wirklich nicht. Und dann durfte ich in eine Pressevorstellung mich reinschleichen. Und hinten mit so
Wirklich?
Kapuzenpullover habe ich dann geschaut. Und dann ist auch alles gut. Ich bin gar nicht so empfindlich. Ich kann mir ganz okay zuschauen, aber ich muss es einmal vorher irgendwie kurz anschauen. Sonst bin ich zu aufgeregt.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Dann bist du da mit Kapuzenpullover und
Ja,
versteckst
keine
dich auch
Sonnenbrille.
und. Aber gibt es dann auch Szenen, wo du dann lieber wegschaust, weil du denkst, okay, das ist mir jetzt zu. Ich weiß eh, was passiert und irgendwie kann ich mich da gerade nicht sehen.
Ja, das ist manchmal, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas vielleicht. Also wenn man zu viel weiß über eine Szene und was man selber da vielleicht irgendwie, ja, vielleicht auch einfach verkackt hat oder so. Und dann kann es sein, die haben das irgendwie doch gut hingeschnitten und man sieht das gar nicht. Aber man selber denkt dann so, oh, ja, das war der Tag. Und dann wird es in meinem Kopf wieder so kompliziert. Aber eigentlich bin ich bis jetzt immer sehr glücklich gewesen mit den Ergebnissen von Filmen. Hab da irgendwie Glück gehabt, glaube ich, dass ich jetzt noch nicht so Projekte hatte, wo ich dann danach dachte so, oh Gott, was ist das denn? Oder ja, Fernsehen ist gefährlich für mich. Das gucke ich mir dann immer einfach nicht an. Also ich habe so ein kleines bisschen Fernsehen gemacht in meinem Leben. Zum Beispiel eines hieß Frau Jordan stellt gleich und da habe ich schon beim Dreh gemerkt, oh Gott, das ist überhaupt nicht meine Wiese und ich habe keine Ahnung, was hier der Humor ist und ich fand das alles so schrecklich. Und das habe ich dann einfach nie angeschaut und bis heute ignoriert. Sowas gibt's auch. Aber die ganzen Kinogeschichten, das waren eigentlich alles wunderschöne Begegnungen. Ich mag die Filme und ja, bin da stolz darauf. Und so freue mich, wenn die endlich ins Kino kommen.
Was ja auch bei Zweitland auch sehr schön ist, dass ja der Film beginnt ja auch so wahnsinnig körperlich und bleibt das irgendwie auch. Also das beginnt ja mit Kampf,
Rangeln.
mit einem Rangeln, mit einem Rauferei
Ja.
zwischen den Brüdern, die sich da mit entblößtem Oberkörper auf der Wiese rangeln und angefeuert werden von den anderen Dorfbewohnern. Und da ist
Ja.
natürlich diese Brüderliebe sofort spürbar, aber auch diese, ich sag mal, rohe männliche Gewalt, die auch in diesen Körpern steckt. Auf der einen Seite bist du dann aber auf der anderen Seite irgendwie auch so diese Lichtgestalt, die so von Anfang an noch irgendwie da Hoffnung reinbringt in diese doch sehr männlich dominierte Welt. War dir das wichtig, dass auch ja, so darzustellen?
Die Lichtgestalt. Ich glaube, ja, na, das ist interessant, weil der Micha hat einige Dinge rausgenommen und ich finde, er hat die heiligen Sachen rausgenommen. Es ist immer noch da, aber das war eine riesige Gefahr bei dieser Anna. Die hatte noch
Ja.
viel mehr solche Sätze, wie dass sie zum Paul dann sagt, du musst auch deinen Weg gehen. Also zum Beispiel am Ende sagt sie, warte, der Satz ist, ich gehe wieder zurück nach Bozen, natürlich auf Tirolerisch. Aber ich bin jetzt ja nicht mehr die Anna, deswegen sage ich das auf Deutsch. Ich gehe wieder zurück nach Bozen. Und das hat er jetzt einfach so gelassen. Das ist das Letzte, was wir von ihr hören. Und wir wissen, sie wird gehen und sie wird ihr Kind auch mitnehmen. Wobei, das weiß man ja zum Beispiel gar nicht so genau. Also in der Originalfassung hat man sie mit den Jungen dann im Bus gesehen und die beiden sind losgezogen. Sie hatte danach gesagt, ich gehe wieder zurück nach Bozen und du solltest auch deinen Weg gehen. Also sie hatte an den Paul immer so weise Ratschläge zum Beispiel noch. Oder auf der Straße gibt es einmal diesen dramatischen Moment, wenn es regnet und haben gerade den Mann besucht und dann macht er ihr Vorwürfe und dann hält sie an auf der Straße und es regnet und wir springen raus und haben irgendwie einen Streit da mitten im Wald. Da gab es auch so einen Satz, dass sie sagt, ah ja, genau. Da hat sie zu ihm dann noch gesagt, du willst anders sein, dann sei auch anders. Oder so, also sie hatte manchmal so moralische Botschaften noch, diese Figur, und war also noch viel mehr diese Lichtgestalt. Und ich glaube, er hat das eigentlich versucht, ein bisschen greifbarer da zu machen. Und dennoch finde ich das auch. Also diese Figur hat eine Aura um sich rum, wo man nicht so genau weiß. Aber
Genau,
ich
ja.
weiß auch nicht genau, wie es dazu gekommen ist, dass sie diese Aura hat. Also ich
Aber
habe irgendwie eigentlich versucht, diese Anna, da sie so fast heilig gezeichnet war, ich habe eigentlich auch versucht, der eben auch was sehr Handfestes zu geben. Also die irgendwie mit einer Bodenhaftung auch da so ein bisschen in Boden zu kriegen. Neben dem Ganzen. Und das fand ich ganz toll. Eben auch die Kostüme waren ja so wunderbar und dass wir wirklich auf diesem Hof waren und mit den Tieren arbeiten und am Arbeiten. Das war so ein bisschen ein Ausgleich. Aber es stimmt, dass diese Figur wie so leuchtet. Also die ist so unantastbar. Da ist sowas. Aber das ist, glaube ich, einfach in der Geschichte so. Und
Aber
ja.
das heißt, diese moralischen Sätze quasi, die hat's gar nicht gebraucht. Das wäre dann quasi zu
Ah
viel
ja,
gewesen,
interessant.
wahrscheinlich auch, oder?
Genau. Also vielleicht hat er das deshalb rausgenommen, weil es dann, weil irgendwie die Figur eh so eine Autonomie hat und sowas Aufrechtes oder sowas, sie hat dann eine Anmut, die sie trägt, ja.
Anscheinend
Ja.
spürt man das als Zuseher, als Zuseherin, anscheinend ja eh irgendwie, wie sie,
Ja.
Wer sie ist, was sie verkörpert und für was sie sich natürlich auch einsetzt in dieser Gesellschaft. Und dann braucht es gar nicht quasi dieses mit der Faust aufs Auge Sprüche.
Ja, das ist richtig. Das, vielleicht war das gut, die zu sagen. Manchmal ist das auch so, man spielt das dann. Aber dadurch, dass man es spricht, hat man es irgendwie auch bei sich, aber man braucht es dann am Ende nicht. Also man muss es dann nicht mehr sagen am Ende. Ja. Vielleicht wäre das in langen Proben weggefallen. Wenn wir jetzt geprobt hätten, hätte man vielleicht irgendwann auch gemerkt, vielleicht ist es schöner, hier aufzuhören. Das ist schon alles in der Szene drin. Man muss es nicht noch sagen.
Ist es dir auch wichtig bei der Auswahl der Rollen quasi, was der Film dann beim Publikum auslöst? Also denkst du das bei der Auswahl deiner Rollen schon mit?
Sehr wenig. Also ich bin nicht so jemand, der viel darüber nachdenkt, was dann später mit der Sache wird. Erstmal muss es mich interessieren. Und das ist mir am allerwichtigsten. Also ich muss etwas zu sagen haben dazu. Ich muss das machen wollen. Mich muss der Stoff interessieren, der Regisseur so. Ich muss mich da reinbauen können. Was dann oder reinbühlen will ich nicht. Und dann, was am Ende dabei rauskommt, da habe ich das Gefühl, da muss man eher das fliegen und loslassen. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass da ein Gespräch beginnt mit den Zuschauern und auch vor allem, dass es sie auch interessiert. Also, dass es nicht nur ein, ja, ich mag das schon, wenn es Kontroversen gibt. Ich finde das auch toll, wenn bei Q&As gestritten wird oder das ein bisschen aufstößt. Bei Alle, die du bist, hatten wir so unterschiedliche Gespräche und so unglaublich unterschiedliche Interpretationen der Geschichte. Das war verrückt. Jeder hat was anderes gesehen. ging teilweise hoch her dann. Auch zwischen Paaren, weil das ja auch eine Geschichte war, irgendwie zwischen einem Mann und einer Frau und es ging um die Liebe. Und dann waren da teilweise Paare, die sich dann im Zuschauerraum dachte man, oh, jetzt geht ein Beziehungsdrama los. Sie haben den Film unterschiedlich gesehen. Aber ja, ich glaube an die Kraft des Kinos wirklich sehr und bin eigentlich am allerliebsten im Kino.
Das heißt, ein Film kann auch verstören oder soll auch verstören.
Bitte. Soll bitte auch verstören. Ja, also ich bin nicht mehr ganz so radikal, wie als ich jung war, aber ich habe mir früher wirklich nicht alle Horror-Genre-Streifen reingezogen und mochte das Grusel- und verstörende Kino sehr. Inzwischen bin ich ein bisschen zarter beseitet und muss manchmal ein bisschen schauen, dass ich dann noch gut schlafen kann. Aber der Film soll verstören, der Film soll einen Pfeil tief ins Fleisch schießen, so will ich. Also ja, das ist schon das Aufregende am Kino ist, dass es so in einen rein kann und dass es wirklich etwas öffnen kann und etwas zerbrechen kann und so unmittelbar ist irgendwie, finde ich. Ja.
Das heißt, du bist jetzt auch eher im Kino angekommen oder würdest du das gar nicht sagen?
Doch, ich glaube schon. Ich habe lange Jahre wirklich viel mehr Theater gemacht und will das gar nicht missen. Das war wunderbar. Und ich glaube auch für das Kino und für das Schauspiel, ich glaube sehr an diese Art von, dass man immer springt, dass man sich nicht gewöhnt, dass man immer wieder Dinge macht, die man nicht kennt. dass man immer wieder Rollen auch spielt, die man überhaupt nicht weiß, wie man die spielen soll oder ein neues, alles immer neu ausprobieren. Und dadurch ist dieser Wechsel total toll, finde ich. Und ich glaube eben nicht, dass die einen eigentlich nur das können und die anderen das. Ich glaube, es ist total aufregend, das alles durcheinander zu schmeißen. Und aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich mit mir persönlich es leichter habe beim Filme drehen, weil das Soziale ein bisschen leichter ist. Ich finde, das Theater ist ein Ort, in dem man, also es hat so oft was Betriebliches. Die Menschen sind halt über Jahre zusammen. Ich habe dann auch oft gelitten, weil ich das Gefühl habe, es wiederholen sich Dinge oder es bekommt so ein fast schulisches Gefühl oder man wird so ein Angestellter auf dem Theater. Und dem musste ich mich total entreißen. Das hat mich total gelähmt irgendwann. Ich dachte, jetzt kann ich nicht schon wieder auf so eine Probebühne gehen und dann hört man das nächste Stück und dann sitzen da wieder alle und trinken diesen Kaffee. Irgendwas daran hat mich bedroht. Ich habe mich richtig bedroht gefühlt. Und ich werde dann klaustrophobisch. Ich wollte dann raus aus diesen Räumen, immer so nach 4 Wochen wollte ich nicht mehr und dachte so, Gott, jetzt muss ich wieder da rein, jetzt reden die wieder alle. Und ich würde dann so ein Menschenhasser. Ich liebe aber Menschen, aber ich bin sehr misanthrop auch. Also es kann mir unglaublich zu viel werden. Ich will dann, dass die alle die Schnauze halten und jetzt irgendwie endlich die Schnauze halten. Und das ist leichter beim Drehen. Und ich muss auch sagen, dass es etwas hat, dass man etwas einmal macht und dann verabschiedet man das auch. Und am Theater ist es eben so, man macht das wie so für immer. Das also sind zwei unterschiedliche Spielwiesen und im Moment interessiert mich das Kino brennend. Und das Theater habe ich auch noch dabei, aber es macht so ein bisschen eine Pause, würde ich sagen. Und ich habe ja auch noch Stücke, die laufen, aber ich mache jetzt erstmal nichts Neues. Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich mal kein neues Theaterstück.
Ist das auch befreiend?
Ja, irgendwie schon. Ja, wenn man immer im Theater ist, man ein bisschen wie so ein Chirurg. Die rufen halt immer an und dann ist irgendjemand krank und dann Pistole auf die Brust muss man irgendwie dahin. Und aber was mir wahnsinnig fehlen wird dann doch, ist eben, dass nur das Theater hätte, dass man zusammen auf der Bühne ist und die Zuschauer sind auch da. Und man ist eben in einem Raum und macht eine kleine Magie miteinander. Das ist beim Drehen anders.
Ja. Das ist wahrscheinlich schon das Magische dann auch, oder? Wenn das passiert, dass quasi sowas. Und es ist halt so, dass dieses Einzigmalige, oder? Es passiert halt einmal und das nächste Mal kann schon wieder ganz anders sein.
Absolut.
Aber vielleicht kommt ja diese Magie dann wieder irgendwie zurück, wenn man mal Abstand davon nimmt.
Das glaube ich. Die war auch tatsächlich beim Vorstellungsspielen nie weg. Ich liebe Vorstellungsspielen. Yeah. Also ich würde viel mehr Theater machen. Vielleicht hört jemand zu, dem da eine gute Lösung einfällt. Also ich würde total gerne Theater machen, aber ich würde diese Proben total gerne umgehen und schneller zur Vorstellung kommen. Ich liebe Vorstellungsspielen. Ich finde das wunderschön. Und auch in die Maske gehen, dann irgendwie sind alle, kleiden sich an, alle sind bereit und dann so nach 2 Stunden gehen aber auch alle auf die Bühne und dann geht's los. Und dann einige Stunden später sind alle durchgeschwitzt und vollkommen und dann wird geklatscht und dann trinkt man danach und also dieses ganze Ritual finde ich wunderschön. Ich habe nur über die Jahre das nicht mehr gut ausgehalten, immer diese 8 Wochen Proben.
Ja, wahrscheinlich auch dieser Alltag, oder? Der dann so sich einschleicht und das, Verbeamtete, so klingt das.
Ja, ich habe das Gefühl, ich hatte da ein bisschen diese Angst bei mir. Ich komme auch aus einem Lehrerhaushalt, vielleicht war das auch der Grund. Aber ja, meine Freiheit, ja, ich bin im Moment wirklich, ich mache jetzt immer so 2 Monate Loch im Jahr, wenn ich kann. Dann gehe ich immer nach Amerika, wenn ich das kann. Und dann fahre ich mit meinem Freund zusammen wochenlang irgendwo durch die Wüste und schaue mir irgendwelche Wüstenfüchse an und lustige Tiere. Und dann habe ich auch wieder was zu erzählen, wenn ich zurückkomme. Und
dann das heißt, dieses Ausbrechen ist wichtig für dich.
Absolut. Ich will alles vergessen. Ich möchte Geschichten zu erzählen haben. Ich möchte gerne zur Arbeit gehen. Ich habe auch im Theater oft festgestellt, dass die Leute so überarbeitet sind, dass sie sich so quälen oder dass die Proben dann wieder losgehen. Dann jammert man und so. Und ich dachte dann so, oh nein, irgendwie muss das alles anders sein. Ich habe eh immer Angst vorm Arbeiten, weil das immer Mut bedeutet, aber muss da hingehen wollen, müssen, will. Und ja, dazu muss ich auch ganz weit weg dürfen zwischendrin. Und ja, irgendwo in einer anderen Welt sein. Diese Welt wird sonst so klein und dann erzählen sich alle nur gegenseitig irgendwas vom Business. Sehr langweilig.
Hast du da so Rituale auch, wenn du zwischen diesen Welten wandelst, quasi von Südtirol, quasi dann wieder in eine andere Rolle schlupfst, dann wieder mit neuen Schauspielerinnen, Schauspielern zusammenarbeitest? Gibt es quasi Rituale, um das eine abzuschließen und das neue zu beginnen?
Also ich habe jetzt in letzter Zeit öfter so lustige Sachen von Kollegen gehört. Die hatten alle so sehr kreative Antworten auf diese Frage. Manche Menschen schreiben Songs, um ihre Rollen loszulassen oder keine Ahnung. So, was mache ich eigentlich? Warte, einen Moment, mir fällt was Gutes ein. Nein, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich Projekte beende, ist das ganz wichtig für mich, dass ich über eine gewisse Zeit einfach gar nichts mache. Und es ist dann wirklich die absolute Faulheit. Also ich
es klingt großartig, es ist eine extreme
Gemütlichkeit und ich möchte dann eigentlich bis so 1 oder 2 gar nicht aus dem Bett. Ich möchte auch unbedingt einen Kaffee im Bett und ich möchte dann den ganzen Tag wie so eine Schnecke irgendwie von einer also ich möchte dann so leckere Dinge essen. Ich muss dann so ganz gut essen und den ganzen Tag düdeln, vielleicht um 3 Uhr schon irgendwie den ersten Spritzer trinken und dann so im Nachmittag irgendwo in die Sonne sitzen und dann vielleicht ins Wabali in die Sauna gehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte einfach gar nichts tun dann. Über möglichst so eine Woche, wo ich wirklich auch gar nicht spreche mit Menschen. Ich bin dann nur so mit meinen Allerliebsten. Ich rede nicht viel. Ich bin wie so ein Tier. Ich bin eigentlich im Tierreich. Ja, so würde ich das denken. Ich möchte ein Nest und möchte gute, leckere Dinge und ich möchte wie ein Tier eine Hauskatze sein oder so. Und dann geht's mir wieder gut.
Wie ein kurzer Winterschlaf klingt das fast.
Ja, genau. Du hast das gefunden. Ja, genau. Ich möchte einen kurzen Winterschlaf. Und da irgendwie träumen und dann rauschen auch diese unglaublich vielen Gespräche und Erlebnisse und Bilder. Die rauschen dann so einmal durch den Körper.
Ja.
Und es ist total wichtig, dass man da irgendwie beschützt ist, habe ich gemerkt, weil ich in dieser Zeit sonst manchmal dramatische Streits haben kann oder sowas, die gar nicht echt sind. Also weil diese 2-monatige Erfahrung in meinem Körper drin sitzt und in meinem Kopf und in meiner Seele oder so. Und ich habe das aber gar nicht geordnet und ich bin auch noch nicht ich. Ich bin die Mischung mit dieser Geschichte und dann. Ich muss erstmal wieder zu mir zurückkommen und dafür brauche ich den Winterschlaf. Ja, das ist fantastisch. Ja, genau. Im Winterschlaf finde ich wieder raus aus der Geschichte und irgendwie zurück in meinen Körper. Und dann ist irgendwann wieder gut. Das merke ich auch dann. Da bin ich irgendwann ausgeschlafen und wieder bei mir. Ja, und dann geht's weiter.
Bist du dann auch ein Mensch, der dann hin und wieder auch Panik kriegt? Weil wenn man sich quasi als Schauspielerin von Projekt zu Projekt auch irgendwie bewegt und dann kommen vielleicht gerade keine Angebote, kriegst du dann auch Panik oder kannst du damit gut umgehen?
Also früher hatte ich da total Angst vor und jetzt habe ich manchmal das Ding, dass ich denke, boah, jetzt lief das so gut irgendwie die letzten Jahre mit so schönen Sachen und dann denke ich, jetzt werde ich nämlich jetzt 42 in wenigen Wochen.
Jetzt im September,
Bin ich jetzt eine alte Frau? Nein, aber man hat schon, also ich habe das sehr klar vor Augen, dass wenn ich jetzt auf die 50 irgendwann in ein paar Jahren zugehe oder dann wird man über 50, da braucht man überhaupt nicht sich was vormachen. Also die Rollen sind sehr eng, es gibt nicht viele. Frauen in dem Alter müssen einfach schauen. Und ich bin mir dem sehr bewusst. Im Moment verdiene ich total gut Geld und alles ist schön, aber ich komme aus einer Familie, wo jetzt nicht irgendwie noch irgendwas kommt und so. Und ich habe jetzt über viele, viele Jahre ein kleines bisschen Geld gespart und versuche irgendwie mir vielleicht eine kleine Wohnung oder so, also dann auch irgendwie in einer anderen Stadt. In Berlin kann ich mir das gar nicht leisten, aber damit man fürs Alter was hat. Also weil ich kriege manchmal Angst, dass ich als alte Frau vielleicht, dass mein altersarm ist, so wie man oft die Geschichten hört und keiner spricht darüber. Also man hört dann manchmal von älteren Schauspielerinnen, dass sie mal erzählen dürfen, dann kriegen sie mal ein Interview und dann Dann erzählen sie, dass das was ist, was auch mit Scham belegt ist. Und es wird eben wenig darüber gesprochen, was dann ist, wenn man mal 60 ist und man hat ja auch nicht eine Rente oder von was lebt man dann eigentlich? Und ich habe keine Kinder und ich bin nicht verheiratet oder so. Und manchmal sitze ich dann so da und denke, oh, bin ich später vielleicht allein und einsam und niemand und ich habe nichts oder so. Und dann kriege ich schon manchmal Angst. Aber dann denke ich wieder an die ganze Welt und was da so los ist. Und dann denke ich, dass das schon alles okay ist. Ich das irgendwie hinkriege. Und ja, aber der Job ist mit Ängsten verbunden. Ich habe jetzt gerade, hätte ich im Oktober gleich in Griechenland gedreht, wieder ein wunderschönes Kinoprojekt. Da sind aber Förderer weggebrochen. Und jetzt ist das verschoben und jetzt sind andere Spieler, die eben ganz toll waren, auf die ich mich so gefreut habe, sind jetzt da nicht mehr da. Und jetzt bin ich erstmal quasi gerade ohne Arbeit. Und im Moment macht mir das keine Angst. Mal sehen, wie das in 3 Monaten ist, wenn dann immer noch nichts da ist. Aber vielleicht ja auch doch. Also für alle, die zuhören, ich brauche einen Job. Nein, ich bin ja froh um die Pause. Die Pause ist wunderbar. Also
Einen Job, aber mit Aussicht auf Winterschlaf.
ja, bitte, ja, genau. Muss immer mit eingeplant werden.
Aber hat sich diese Situation, die vor allem Frauen auch trifft, hat sich das so während deiner Karriere schon ein wenig verändert auch? Also vielleicht auch ins Positive? Ist das heute vielleicht schon anders?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es hat sich erstaunlich wenig verändert, wenn man die Zahlen wirklich anschaut. Also man ist dann doch immer überrascht, dass sich dann doch gar nicht so viel verändert, wie man es hofft. Aber es verändert sich eben doch was und daran muss man auch festhalten. Ich finde es schon, dass in den letzten Jahren es mehr weibliche Schauspielerinnen im gestandenen Alter gab, die tolle Rollen bekommen haben. Ich finde auch, es gibt stärkere weibliche Handschriften, die auch dann Geschichten von Frauen erzählen in einem anderen Alter. Natürlich gab es jetzt auch in Hollywood eine Bewegung dahin mit Filmen, die auch beim Oscar waren. Also, wo man merkt, da gibt es ein Interesse und da gibt es Erzählweisen. Und dennoch muss ich sagen, dass ich im Moment in der politischen Entwicklung das Gefühl habe, dass das wie in einem Handschlag wieder umgedreht werden kann. Also ich habe das Gefühl, es gibt da überhaupt kein wirkliches Interesse von wirklichen Machtpotenzialen. Also das ist etwas, was mir so ein bisschen vorkommt, wie das erlaubt man so ein bisschen und lässt das so mit. Aber im Moment wird an sehr vielen Stellen einem sehr deutlich gezeigt,
Wo die
dass
Grenzen
man das aber nur
sind,
erlaubt,
quasi.
ja, und dass man das nur
Ja.
erlaubt bekommen hat. Also dass es nichts mit einem wirklichen Recht zu tun hat, sondern eigentlich mit etwas, was man den Mädchen auch mal ein bisschen, was man da auch mal ein bisschen zulässt oder so. Und dann wird aber ganz schnell wieder eine ganz andere Sprache benutzt und auf einmal ist das Gendern nicht mehr erlaubt und also das ist ja absurd. Es ist ja auf eine Absurdheit kaum zu übertreffen, auf was geschossen wird. Aber wenn man sich überlegt, wie kleinlich die Diskussionen sind, dann versteht man eigentlich, dass die großen Bewegungen wirklich gar nicht erwünscht sind. Also so, wenn, ja, also ich finde das sehr beängstigend, was gerade insgesamt passiert. Und dadurch ist irgendwie die Sorge um meine Karriere gar nicht so zentral, sondern ich habe eher das Gefühl, wir müssen im ganz Großen uns wirklich darauf besinnen, was die Freiheit bedeutet, ja.
Und auch wie quasi durch diese täglichen Absurditäten, wie normal das dann auch wird. Also
Ja.
Dinge, die vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar schienen, das auch überhaupt auszusprechen, dann ist halt so
Es ist
einsickert.
ungeheuerlich.
Ja.
Es ist ungeheuerlich, dass das aber auch so schnell, also dass das teilweise auch, ich dann dachte ja, es ist eine Bewegung, die jetzt normalisiert wird. Und dann dachte ich auch manchmal auch, es ist aber auch so auf einmal so ein Coinflip, als ob das so wahnsinnig schnell auch passiert. Also ich sehe schon, ja, das hat man auch langsam, hat man irgendwie über Sprache den Boden bereitet, dass jetzt irgendwie manche Worte normal sind. Ich hatte aber auch das Gefühl, es gibt wie so ein, das hat ja was Hypnotisches. Also Hypnose funktioniert ja über so eine, eigentlich, dass man schneller ist als der andere, dass man ganz schnell an einem Arm zieht, der andere denkt das nicht und dann sagt man was und das geht dann in den Kopf rein. Und irgendwie diese Art von, dass über Jahre zum Beispiel jeder von uns sich wahnsinnig dafür bemüht hat, irgendwie den Klimawandel, oder man hat sich den Kopf zerbrochen, wie man da irgendwie ein guter Mensch sein kann und da mithelfen kann. Und dann wird sozusagen parallel wie in einer Satire einem gezeigt, dass aber diejenigen, die sind, die das eigentlich nur wirklich umdrehen könnten, daran gar kein Interesse haben. Und dann befindet man sich als Mensch wie in so einer, das ist ja eine absurde Situation. Sowas macht Kinder schizophren zum Beispiel, wenn das eine Elternteil immer sagt, das darfst du nicht tun, und dann sieht es aber immer, dass das andere Elternteil das aber tut. Also Alkohol trinken oder keine Ahnung. Und als Kind denkt man aber, dass die Welt passt nicht zusammen. Und das macht ja was mit einer Persönlichkeit und auch mit überhaupt einem Vertrauen in die Welt. Und ich glaube, dass das uns als Erwachsene eigentlich gerade so geht auch. Dass es auseinanderreißt. Das bestimmt auch schon immer so. Aber über dieses Internet und über das, es ist schon eine Beschleunigung gerade da, die mir Angst macht. Wir fahren jetzt bald nach Amerika. Mein Freund ist Amerikaner und kommt aus den Südstaaten. Und ich habe so ein kleines Kribbeln vor dieser Einreise. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich habe irgendwie Angst. Ja.
Ja, also gar nicht nur unberechtigt, also muss man sagen, ja. Warst du seitdem jetzt Trump wieder Präsident ist in den
ja,
USA?
Ja, also wir waren da gleich zu Beginn.
Ja.
Und da war das aber alles erst zum Kommen. Und jetzt im Zuge dieser letzten Monate, wo es dann auch um die Einreisen geht, um ICE geht, und man sieht immer mehr diese Videos oder man hört von immer mehr Menschen, die man kennt, die irgendwie Angst haben, weil sie in Florida sind. Und ich kann das alles noch nicht richtig einschätzen, wie das, ich bin auch total gespannt, wie das den Freunden von meinem Freund dort geht, also in New Orleans, und wie die das im Land empfinden. Und ja, ich weiß bald ein bisschen mehr über meine eigene Einreise. Aber ja, es sollen anscheinend die Social Media soll durchsucht werden, und das ist alles so absurd und skurril. Aber man denkt dann plötzlich doch darüber nach, ob man irgendetwas geliked hat, was jetzt vielleicht im Gegensatz zu dem steht, was der orangene Mann richtig findet, oder man wird so seltsam. Ich habe wirklich manchmal nachts plötzlich Angst gekriegt und dachte, muss ich jetzt mein Online-Zeug durchsuchen, oder muss ich Fotos löschen, Screenshots, die ich gemacht habe? Habe ich vielleicht was Falsches gescreenshot? Also das ist ja verrückt irgendwie, dass man das beginnt. Als jemand wie ich, die im Grunde genommen gar nicht wo man jetzt sagt, na ja, das kann hysterisch sein oder so. Aber ich glaube schon, dass man eigentlich spürt, dass es eine weltweite Verschiebung gibt. Und keiner so recht weiß, wie man sich da jetzt die Hände reicht.
Vielleicht mit Filmen, mit Kunst, mit Theater.
Ja, bitte. Bevor ich hier ganz traurig werde. Nein, überhaupt nicht. Das ist richtig. Ich glaube auch, dass wenn man sich hineinziehen lässt in den dunklen Tunnel, dann bringt das eh überhaupt niemandem etwas. Und die Kraft, die sozusagen unabhängiges Kino hat oder dieses Geschichten erzählen, das merkt man ja, welche Angst davor auch besteht. Also ja, welche Repression sofort an die Kunst herangetragen wird in solchen Zeiten. Und umso
von
mehr
Museen,
muss man
von Museen, ja, bis Büchern, bis Musik, bis ja, Menschen, die nicht mehr auftreten dürfen. Absolut.
Richtig.
Aber wenn du jetzt quasi ja vielen Menschen mit deinen Rollen auch Mut gibst, also jetzt allein, wenn man sich die Anna ansieht und wenn man sich Zweitland ansieht, ist das ja eine Rolle, die Menschen Mut gibt und die positiv in die Zukunft blickt, auch auf die kommenden Generationen. Das ist ja so ihr Antrieb auch. Unsere Kinder sollen einmal gemeinsam hier leben, und das ist ja eine Message, die universal ist, würde ich mal sagen. Aber wo ziehst du quasi diese positiven Gedanken her? Was schaust du dir an? Was hörst du dir an? Mit was beschäftigst du dich, um nicht vom orangen Mann unterkriegen zu lassen?
Hey, ach so. Na, ich glaube schon. Also ich schaue nicht oder höre, glaube ich, nicht konkret Dinge, die mir helfen oder so. Mhm. Also jetzt den politischen, glaube ich, folge ich einfach vielen Gruppierungen, die sich für gemeinschaftliche Lösungen einsetzen und lese irgendwie viel, was die schreiben und unterstütze die mit Geld. Also jetzt online aktiv zum Beispiel, das bin ich nicht, vertraue ich dem nicht, aber ich unterstütze Vereine, an die ich glaube sehr und das schon sehr lang und sehr intensiv und aber sehr still. Also ich bin da nicht in einem Vorsitz oder irgend sowas, aber ich habe da meine Vereine. Das ist so ein bisschen das, wo ich irgendwie sage, ja, da bin ich irgendwie politisch, da kann ich mich ein bisschen, sage ich, okay, zumindest habe ich irgendeine Teilhabe in diesem ganz realen Raum. Ich komme aus einer Familie, wo es nur um Soziales ging. Mein Vater hat ein Heim für behinderte Kinder geleitet, meine Mutter hat mit Flüchtlingen gearbeitet, ihr Freund hat auch mit Flüchtlingen gearbeitet an einer Sonderschule. Also ich komme aus dem absolut sozialen Bereich, wo es immer nur darum ging, wie man quasi mit den Schwachen oder denen, die es am schwierigsten haben in der Gesellschaft, was man da machen kann, wo man nach Lösungen geschaut hat, wo man irgendwie, bei uns ging es am Esstisch immer um diese sozialen Brennpunkte und um politische Diskussionen. Aber das ist auch etwas, was nicht ganz leicht war in meinem Leben, weil es immer sehr ernst war. Also es ging immer sehr ernst um Politik und ich habe gemerkt, dass mich das auch sehr gelähmt hat manchmal, diese sehr ernste Diskussion in unserem Haushalt. Und was mich glücklich macht, sind Tiere. Ich habe selber keine, weil ich das einfach nicht geht, weil ich so viel unterwegs bin. Aber ich habe eine unglaubliche Sehnsucht nach Tieren. Das heißt, ich gehe immer, wenn ich irgendwie frei habe, gehe ich irgendwo hin, wo es Tiere gibt. Natur tut mir wahnsinnig gut. Und ich gehe ins Kino, ich schaue mir ganz viel Filme an. Ich bin nicht so ein Ausstellungsgänger. Ich weiß auch nicht, ich mag vor allem das Kino. Ich gehe auch nicht viel ins Theater. Ich bin wirklich hauptsächlich dem Kino und der Musik verbunden. Also dann in Paris bin ich oft mit meinem Freund, weil der da eine kleine Wohnung hat. Dann gehen wir immer in die Kirchen und hören uns die Orgelkonzerte an. Gutes Essen, eigentlich sowas ganz, ja, das ganz einfache Leben macht mich glücklich. Sehr sogar. Und bringt mich zurück. Meine Freunde sind ganz wichtig. Mit den Menschen, die machen mir Mut. Was macht mir Mut? Ich glaube, ich glaube an die Liebe. Da glaube ich dran. Arg viel mehr weiß ich gar nicht. Ich glaube an die Liebe und ich glaube daran, dass die Natur mit uns verbunden ist. Und dass Tiere und wir, dass wir ein Reich bewohnen, von dem wir uns vielleicht ganz weit entfernt haben, aber was tief in uns allen da ist. Und ich glaube, dass wir die Kraft haben zu erzählen und zu verändern miteinander. Ja.
Vielleicht ist es auch das, jetzt habe ich mir das gerade gedacht, diese Verbundenheit, dieser Glaube an die Liebe, an diese Familie vielleicht auch in dem Film, der das andere quasi so strahlen lässt, auch quasi durch dich irgendwie, habe ich mir jetzt gerade gedacht.
Das wäre schön. Aber ja, die Anna, ich weiß das nicht. Die Anna hat einfach einen ganz großen Glauben, ja, an die Menschen und an die Zukunft und an ein besseres Leben. Da glaubt sie dran. Und das kann ja auch wie ein Glaube an einen Gott sein oder so. Also der Glaube macht die Menschen ja sehr stark. Und mir war das nicht geschenkt, dass ich jetzt irgendwie dass ich jetzt einen Glauben habe, so dass man jetzt an einen Gott glaubt, wo man dann sagt, der macht das schon alles, der wird uns am Ende schon, der wird mich schon auffangen, der wird uns alle in die Arme schließen und uns vergeben. Und das habe ich nicht. Aber ich saß doch durchaus schon mal irgendwo in einer Wüste und hatte den ganz, ganz, ganz tiefen, plötzlich das Wissen darum, dass es diese Einheit gibt. Und dass das irgendwie eins ist und dass, ja, ich weiß gar nicht, ob das Gute über das Böse gewinnt oder solche Dinge, aber es gibt das Gute auch. Man kann da stark sein. Man kann da sein. Und das ist eigentlich schon alles, glaube ich. Man kann da sein, man kann lieben, man kann ein guter Freund sein, man kann ein guter Vater sein, man kann, wenn man einen Film dreht, alles diesem Film geben, man kann die Geschichte erzählen. Es geht um Anwesenheit ganz viel, habe ich das Gefühl. Und das sich herschenken auf der Welt und für die guten Dinge. Ja.
Du, das war jetzt so ein schöner Schluss. dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, wo man da so hinkommt, wenn man so spricht. Ne?
Ja.
Lustig. Ja.
Du, ich würde dir gerne zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen.
Ja, unbedingt.
Gerne auch mit kurzen Antworten.
Eher ein langer Antworter. Ich antworte dir kurz. Streng mich an. Ich schaff das. Ja.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Wien.
Kurz und knapp. Das musstest du jetzt fast sagen, oder?
Aber das kam auch als erstes. Als zweites würde ich sagen New Orleans. Da gehe ich jetzt bald hin.
War schön.
Ja. Ja.
Ich war da erst einmal, aber das war, ja, es war auch so ein Ort, der irgendwie was Besonderes ausstrahlt, obwohl ich es nicht ganz fassen konnte. Absolut. Absolut. Welcher Film oder vielleicht auch Serie hat dich zuletzt verstört, positiv wie auch negativ?
Positiv wie auch negativ. Film oder? Ja, das ist ein bisschen verrückt, aber ich habe einen Film, den ich schon vor langer Zeit mal gesehen habe, wieder gesehen. Und zwar ist das The Night Porter. Also Charlotte Rampling ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Ich bin ihr verfallen. Und dieser Film ist von einer italienischen Filmemacherin. Oh, Cavalli heißt sie, glaube ich. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. The Night Porter mit Charlotte Rampling ist ein ungeheuerlicher Film. Und ich glaube, der einzige Film, den ich kenne, der sich mit dem Dritten Reich beschäftigt und einer Geschichte zwischen einem Nazi-Aufseher und einer Jüdin im KZ. Also das ist so ein skandalöser Film, aber er hat mich tief in mein Herz irgendwie gestochen. Also ich finde, den muss man sich anschauen. Ich war jetzt in letzter Zeit in so vielen neuen Sachen, merke ich. Was ich aber auch ganz toll fand, war Johanna Moders Mother's Baby. Den habe ich auf der Berlinale gesehen und der hat mich auch verstört, muss ich sagen.
Auf den der heurigen Berlinale?
Ja, und der kommt jetzt auch in die Biennale.
Ah,
Johanna
okay.
Moder. Ich liebe sie. Ja, vielleicht hört sie sie. Johanna, bist du da? Den fand ich hoffe, ein großes Wagnis und einen tollen Film. Hat mir sehr gefallen. Mhm.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Oh lala. Also, was ich gerade gelesen habe, James Hadley Chase. Ich lese wahnsinnig gerne so Südstaaten-Thriller. Aha. Die so ein bisschen, wo dann Whisky getrunken wird und irgendein Kidnapping gibt oder solche Sachen. Und der Roman hieß An Ear to the Ground. James Hadley Chase. Der hat über 100 solche An Ear to the Ground. Das ist so eine Geschichte, da geht es um einen riesigen Juwelenraub. Und fantastisch. Also es riecht alles nach diesem schweren, nach dieser schweren, feuchten Luft. Und es gibt immer ganz viele Schießereien und immer ein Kidnapping und immer irgendeine Prostituierte, die es faustdick hinter den Ohren hat. Und ja, ich mag so Südstaaten-Thriller gerne.
Klingt nach schönem Eskapismus.
Die sind kurz und die kann man schnell lesen. Das liebe ich.
Ja,
und was ich auch gerade gelesen habe, ist Patricia Highsmith, Edith's Diary. Das fand ich fantastisch. Fantastisch. ja, da gibt's auch eine Verfilmung, aber die ist, glaube ich, nicht so gelungen. Das mochte sie irgendwie nicht. Ja, das Edith's Diary.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh mio babino caro. Und das war ein Lied, das ich mal im Akademietheater durfte ich das singen. Das war die Vorstellung Hotel Europa. Und da waren wir so Clowns am Ende. Und dann habe ich Oh mio babino caro gesungen. Und das, pass mal auf, ich kann sogar noch die erste, es ging so, Oh mio babino caro. Mi padre. Irgendwie so. Ja, also sehr schön,
wow.
Ein sehr schönes Lied. Oh mio babino caro. Ich würde sagen, das ist einfach jetzt für den Moment das schönste Lied der Welt. Ja.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben? Große Frage.
Ein großer Atmer. Vielleicht so etwas wie ein warmer Sommerregen.
Dieses Gefühl. Das ist schön. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Die letzten Worte. Ich wünsche allen einen schönen und warmen Tag und ich hoffe, dass wir uns alle gut zuhören und unsere Ohren und unsere Herzen aufmachen. Und dass wir Humor haben und das lustig in uns machen miteinander. Das wäre mir sehr wichtig.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Danke dir für das schöne Gespräch. Ja, auch dir einen schönen Tag.
Ihr hört, was soll das alles? Ich bin Philipp Dulle und ja, wir starten jetzt gemeinsam schon in die 5. Staffel meines Podcasts. Einfach unglaublich eigentlich. Hätte am Anfang nicht gedacht, dass das so lang so gut läuft und ja, immer noch größer wird. Ich freue mich, dass ihr einschaltet, dass ihr gerne auch die Folgen teilt, dass ihr den Podcast bewertet. Und ja, ich versuche weiterzumachen. Ich versuche jede Woche eine neue Folge zu veröffentlichen. Und ja, ich freue mich auch über Feedback und über Gästevorschläge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.